Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Care in Action. Heute mein Gast Georg Duitt, Fundraising- und Kommunikationsexperte mit langjähriger Erfahrung in der österreichischen NGO-Szene. Der Bogen spannt sich vom Sportmarketing über den WWF, die österreichische Fußball-Bundesliga, führte ihn schließlich ganz in den Non-Profit-Bereich, in die Fundraising-Beratung und später als Geschäftsführer und ich glaube auch Gründer von FundOffice. Wir sprechen heute darüber, was erfolgreiches Fundraising ausmacht und warum Vertrauen und gute Kommunikation nicht nur für Organisationen wie Care so wichtig sind. Und aus Transparenzgründen möchte ich auch anmerken, dass Care auch ein langjähriger Kunde von FundOffice ist. Georg Duitt und ich, wir kennen einander, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, seit über 30 Jahren, an die 30 Jahre. Das heißt, wir sind per Du, wir kennen uns lang. Herzlich willkommen bei Care in Action, Georg.
Ja, vielen Dank.
Ich möchte gleich anfangen mit etwas ganz Aktuellem, was uns alle beschäftigt, gerade als NGO im entwicklungspolitischen Bereich, aber natürlich auch als Privatpersonen. Die Nachrichtenlage der letzten Monate ist ja wirklich nicht sehr erfreulich. Wie beeinflusst das deinen Blick aufs Fundraising, wenn du dir die Nachrichten anschaust oder tut's das gar nicht?
Ja, oh ja, natürlich tut's das und das hat sich vielleicht auch ein wenig verändert jetzt in den letzten 5 Jahren, muss man sagen, weil an und für sich das Fundraising immer krisenresistent war oder eher sogar Profiteure der Krisen waren, weil es augenscheinlich ist, dass in irgendeiner Form Not herrscht und das ist in der Regel der Auslöser dafür, dass die Bereitschaft zu geben größer wird. Also wenn wir zurückblicken, jetzt nur in die jüngere Vergangenheit, die Corona-Zeit oder dahinter auch der Ausbruch des Ukraine-Kriegs waren beides extrem starke Jahre für das Fundraising. Und also Corona hat sich komplett durchgezogen durch den ganzen Bereich und Ukraine zu Beginn auch sehr stark. Und das hat sich ein wenig gewandelt, muss man sagen. Also jetzt, gerade wenn man die Ukraine hernimmt, wo ja noch immer das gleiche Leid an und für sich da ist und der gleiche Need da ist, etwas zu tun, geht in die Richtung, dass es ein bisschen eine Abstumpfung gibt, aufgrund der Nachrichtenlage. Die Leute wollen sich nicht mehr damit konfrontieren oder sind es einfach gewohnt, die Bilder zu sehen, die da sind. Und der ganze Nahe Osten, der jetzt dahinter gekommen ist, ist noch einmal eine andere Dimension, weil das war immer ein schwieriges Thema, auch Fundraising-seitig immer ein schwieriges Thema, weil es doch sehr stark polarisiert und einfach über Jahrzehnte keine Lösung in Sicht ist und die ist ja auch jetzt nicht wirklich in Sicht. Und das führt dazu, dass wir jetzt Krisen haben, die augenscheinlich sind und da sind, wo aber die Bereitschaft zu spenden eine relativ überschaubare ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dahinter durch die Unsicherheit in der Welt die Menschen verunsichert werden und wir halt betroffen sind durch Inflation und ähnliche Dinge, die wir halt auch spüren, auch hier in Österreich sehr stark spüren und speziell auch die Zielgruppe spürt, die, wenn es um Spenden geht, die relevanteste ist, nämlich die Leute 60 plus vom Alter her. Und das ist etwas, was wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Sobald es in irgendeiner Form um die Pensionen geht, ist das etwas, was wirklich nachhaltig sich negativ aufs Fundraising auswirkt, weil die Leute verunsichert sind und halt einfach das Sparen im Vordergrund steht, weil ich nicht weiß, was ist in 3 Monaten, was ist in einem Jahr, wie geht's mir dann? Also das ist zum Thema Krisen, wie gesagt, das ist hat sich ein wenig verändert in der jüngeren Vergangenheit.
Du hast ja gleich in deinem ersten Statement da ein Bündel von Dingen angesprochen, auf die ich durchaus nochmal kurz eingehen will. Also ich würde sagen, es ist das zutiefst Menschliche, zumindest aus meiner Erfahrung, dass wenn was Schlimmes passiert, will man etwas tun. Jetzt ist es ja so, dass ja wirklich nicht jeder von uns oder die allerwenigsten oder kaum jemand direkt helfen kann, sondern das Helfen hat sich in den letzten Jahrzehnten auch stark verprofessionalisiert. Das heißt, man vertraut einer Organisation, die einem zusagt und wo man glaubt, dass alles in Ordnung ist und das auch nachgeprüft hat, seine Spende an. Du hast gesagt, die Menschen gewöhnen sich an die Bilder aus der Ukraine, obwohl es ja jetzt genauso arg ist wie vor 4 Jahren. Das hat sich ja nichts geändert. Im Gegenteil, wir haben jetzt noch die vollen Friedhöfe, die man uns jeden zweiten Tag am Abend zeigt oder wann immer man Nachrichten halt konsumiert. Wir sprechen da von Donor-Fatigueness, das einfach nicht in über 4, 5, 6 Jahre lang, und das ist halt leider so, dass sehr viele Krisen, überhaupt die menschgemachten, die politischen Krisen, über Jahre hingehen. Da kann man diese Alertness, diese Bereitschaft zum Helfen halt sehr, sehr schwer aufrechterhalten. Das Zweite ist, dass auch die Stakeholder in unseren Ländern, wie in Österreich, die jetzt kommunizieren über Sparpakete, Pensionen, whatever, natürlich auch massiv dazu beitragen, dass die Leute höchst verunsichert werden. Aber was mich, und da würde ich gerne wissen, wie es dir geht, schon ein bisschen schockiert, jetzt gar nicht als Chefin von Care Österreich, sondern als Österreicherin, ist, wenn ich mir denke, im Nahen Osten geht wirklich die Post ab. Wir sehen einen massiven Krieg, der also auch bislang als relativ friedlich geltende Regionen voll mit einbezieht. Der Sudan, alles hängt zusammen. Und das größte Problem, nicht nur in Österreich, sondern in Europa, ist, wie ist der Preis an der Zapfsäule und kann ich meinen Sommerurlaub antreten? Ich sage jetzt nicht, dass das verwerflich ist, wenn man sich dafür interessiert, aber dass das das dominierende Problem ist, das finde ich als österreichische Staatsbürgerin eigentlich schade, weil da ist, glaube ich, ein bisschen mehr passiert als vielleicht vor 20 Jahren.
Ja, ich meine, das ist halt immer, das Hemd ist einem näher als der Rock, wie es so schön heißt. Das ist das, wo spüre ich die Auswirkungen da. Und was du vorher angesprochen hast, natürlich die Medienlandschaft trägt auch ihres dazu bei. Ja. Es ist die Politik natürlich, die vieles vorgibt oder in Bahnen lenkt. Und die Medien springen natürlich auf diese Themen auf, weil die Schlagzeile ist das, was noch konsumiert wird und wo die Leute halt in irgendeiner Form mitgehen. Und die ist dann, da ist dann der Krieg oder da sind die Bomben und die Drohnen nimmer mehr da. Da ist die Zapfsäule dann das viel, viel Nähere. Und das ist halt schon auch etwas, was wir durchgängig sehen. Die nationalen Themen sind immer stärker als die internationalen, wenn es irgendwo gleichartig von der Dimension ist. Ja, also wenn es ein Hochwasser gibt in Österreich, dann wird das immer das viel stärkere Thema sein, als es ist parallel ein Erdbeben vielleicht mit einer Auswirkung, die ähnlich groß ist. Also das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Und das ist etwas, wo wir im NPO-Bereich natürlich auch ein wenig abhängig sind von den Medien, was wie transportiert wird. Also das ist etwas, gerade bei Krisen und bei Katastrophen ist es ja so, dass man fundraising-seitig oft nur mehr, so wie du vorher gesagt hast, den Weg geben muss, wie spende ich jetzt. Ja? Und das mache ich einerseits bei einer Organisation, die mir vertraut ist dann, oder mitunter braucht es das auch gar nicht, weil wenn das Erdbeben in der Türkei passiert oder das Hochwasser in Österreich und ich kriege den ersten Zahlschein, dann spende ich drauf. Ja, weil das halt unmittelbar die Notwendigkeit ist und ich brauche keine Bilder und gar nichts dazu, weil ich ganz einfach von den Medien vorgelebt bekomme, was jetzt zu tun ist. Und das ist diese Abhängigkeit, in der wir auch sind im NPO-Bereich. Das heißt, die Meinungsmache passiert nicht von Seiten der NGOs oder nur in seltenen Ausnahmen. Die gibt es natürlich schon. Ja, da muss man ganz klar sagen, es gibt Themenbereiche im Fundraising, die waren No-Gos vor 15, 20 Jahren. Und da gibt es Organisationen, also wenn man an die Caritas denkt, speziell die Caritas Wien, die die Obdachlosigkeit einfach zu einem Thema gemacht hat, das spendenseitig von ganz unten nach ganz oben geklettert ist, indem, wenn man Umfragen sich anschaut, was unterstützt gehört, was wo irgendwo geholfen werden muss. Also das ist, da braucht's dann halt wirklich Kraft über viele Jahre in der Kommunikation, den eigenen Kommunikationsmedien, aber auch mit den Partnern, die jeweils da sind. Aber das sind die Ausnahmen, muss man ganz klar sagen.
Du sprichst auch ein ganz wichtiges Thema an, die Verantwortung, die jeder und jede Einzelne trägt, die überhaupt kommuniziert. Und letztendlich, es gibt ja eine eine Vielzahl, ich hätte fast Unzahl, es gibt tausende Podcasts weltweit in der Zwischenzeit. Und jeder, der bei einem Podcast etwas produziert oder auch zu Gast ist, wir tragen natürlich auch in jedem unserer Podcasts die Verantwortung für die Informationen, die da weitergegeben werden. Und wir beeinflussen natürlich in keiner Weise wie öffentliche Medien den Diskurs, aber ganz kleine Bits and Pieces sind da natürlich auch dabei. Und ich verstehe vollkommen, dass man, wenn in Österreich ein Hochwasser ist, na, da bin ich sofort spendig da, auch als Chef in einer großen internationalen Organisation. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv auf dem Gebiet, aber das möchte ich mir eigentlich erhalten. Ich würde sagen, bei großen, massiven Katastrophen will man was tun. Vielleicht nicht alle, aber ich glaube doch die Mehrheit und vor allem die Mehrheit der Menschen, die uns heute zuhören. Wann hast du deine Passion fürs Fundraising so richtig entdeckt? Wann war dir klar, das ist das, weil es ja auch eine schwierige Sache eigentlich und ist auch manchmal etwas, was ein bisschen mühsam ist, oder?
Ja, ja, du kennst das, ich kenn's, das, ja. Das Thema, das ist keine Frage. Naja, ich meine, ich habe jetzt irgendwie vom Sport an und für sich kommend, wo ich sehr viel Motorsport gemacht habe.
Was hast du denn genau gemacht?
Was am Ende ja nicht das Thema war. Ich bin, also ich komme von der Sportwissenschaft, vom Sportmanagement grundsätzlich und war in einer großen Sportmarketingagentur in Liechtenstein. Wir haben einerseits Skifahrer wie den Marc Girardelli oder die Maria Walliser, da sieht man, wie alt ich bin.
Ich wollte es nicht sagen.
unter Vertrag gehabt und aber eben auch Formel 1 Rennfahrer wie den Gerhard Berger und den Karl Wendlinger und die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft die Vermarktung gehabt. Und für mich ist es immer mehr in den Motorsport gegangen dort, weil das der Fokus der Agentur war. Und das war dann die Kehrtwende, wo ich gesagt habe, ich komme eigentlich von meiner Überzeugung her von einem anderen Hintergrund und bin aus dem Grund dann zum WWF gegangen.
Das war ja ein harter Schnitt, oder?
Das war ein harter Schnitt, habe dort an und für sich das Sponsoring am Anfang übergehabt, aber sehr schnell ist das ganze Fundraising dazugekommen. Das heißt, ich war im klassischen Fundraising, Direktmarketing mit allem, was dazugehört, relativ unbedarft, wie ich zum WWF gekommen bin. Die Zeit war natürlich auch eine ganz andere. Die Professionalisierung ist in den Jahren dann dahinter gekommen und das war der Vorteil, den ich dabei hatte, dass ich da eben mitwachsen konnte. Von dem her waren durchaus erfolgreiche Jahre auch beim WWF. War sehr freudvoll, auch das Zusammenspiel der Kommunikationsabteilung mit dem Fundraising. Ich war zum Schluss dann für beide Bereiche zuständig und haben wir dann aber irgendwie gedacht im Sport, das ist noch nicht alles gewesen und bin noch einmal einen Schritt zurück und bin dann Geschäftsführer der österreichischen Fußball-Bundesliga geworden und das war für mich der Zeitpunkt, da ist Frank Stronach nach Österreich gekommen, der Vorgängerpräsident hat mich geholt noch, wurde dann wenige Monate danach abgewählt, weil Frank Stronach da gestanden ist und halt mit großen Visionen und viel Geld gewunken hat. Und ich habe sehr schnell gesehen, wie schnell man so zum Spielball wird, in dem Zusammenhang auch, und was für eine Schlangengrube es auch teilweise gibt im beruflichen Umfeld. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich in dem NPO-Umfeld weit wohler, hatte dann auch, wie das halt in der Branche so ist, wo die Leute dann mitkriegen, wie es einem so geht, sehr schnell auch ein Angebot und habe dann gewechselt und bin in den Agenturbereich übergegangen, erst in angestellter Funktion und später dann halt mit Gründung der eigenen Agentur.
Also du hast praktisch ein bisschen die Seiten gewechselt, oder?
Genau, ja. Also manche sagen ja, wenn sie von Fundraising-Agenturen sprechen, das ist die dunkle Seite der Macht. Das hat sich auch ein bisschen gelöst, ist noch nicht so lang her, vielleicht 7, 8 Jahre, wo man das noch gehört hat von manchen Organisationen, die halt grundsätzlich sagen, sie arbeiten mit keinen Agenturen zusammen. Mhm. Also auch das muss man jetzt sehen, was bringt und was.
Wobei
was
man dann natürlich auch einen Moment dem widmen sollte, weil wir ja auch als Nichtregierungsorganisationen und nicht erst jetzt, sondern seit vielen Jahren, wir sind der größte Partner der Europäischen Union, ein wichtiger Partner der jeweiligen österreichischen Bundesregierung bei CARE und wir sind zur effizienten Verwendung der Mittel nicht nur angehalten, sondern das ist der Hauptbestandteil unserer DNA. Das heißt, wenn man jetzt als Organisation alles selbst macht innerhalb der Organisation, und ich habe alles also probiert und muss ehrlich sagen, dass es schon Sinn macht, auch Teile auszulagern, auch ökonomisch Sinn macht, weil das ist natürlich etwas, was sich viele, ich glaube, das hat sich, ich weiß nicht, ob sich das gewandelt hat, weil Menschen, die einer Organisation Geld anvertrauen, wollen schon auch wissen, wird da ökonomisch mit meinen Ressourcen umgegangen. Und da muss man halt auch einfach sagen, dass über die Jahre betrachtet man auch einen anderen Input kriegt, wenn man nicht ganz alleine damit ist. Und dass es sich auch rechnet. Und das ist ja auch der Grund, warum es diesen Diskurs überhaupt gegeben hat. Und ich glaube, dass es kein Gut oder Richtig gibt, sondern es ist einfach auch ein bisschen eine Frage vom Approach. Aber als alles versucht Habende neige ich jetzt dazu zu sagen, dass auch ausgelagerte Dinge einer Organisation organisationsentwicklungstechnisch sehr gut tun können, weil man natürlich nicht... Wir sind alle in unseren Bubbles oder in unseren Atmosphären, aber man soll die tunlichst verlassen. Und es ist natürlich auch etwas, was auf viel Vertrauen fußt. Es ist ja nicht nur das Verhältnis des Spenders zur Organisation, der spendet, sondern zum ganzen Umfeld auch der Organisation, der man spendet. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, unterstreiche ich komplett. Und so wie du sagst, das ist einfach... Wir haben dann eine Berechtigung als Agentur, wenn wir mehr Einnahmen bringen der Organisation. Genau. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Und das ist ja das Schöne im Fundraising jetzt im Vergleich zu vielen anderen Marketingmaßnahmen. Es ist genau berechenbar, was kostet
das
und
was bringt.
Das
muss man nicht glauben. Das kann man einfach nachrechnen.
Genau. Also es ist mit der Spende ist jede Aktion einfach. Ich kann jede Maßnahme tracken und kann mir anschauen, was hat's gekostet und was hat's gebracht am Ende. Und das ist einfach der Punkt, um den es da geht. Und das andere ist natürlich, ja, es gibt Aktionen, die funktionieren sensationell gut. Es gibt andere, die funktionieren vielleicht nicht so gut. Manche Dinge muss man ausprobieren und da kommt das, was du ansprichst, dazu, dass es ein gewisses Vertrauen braucht, auch zueinander. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Und das ist auch, spiegelt sich auch wieder, dass doch viele Beziehungen von Organisationen zu Agenturen wirklich über viele Jahre auch da sind. Ja, das ist eben getragen vom Vertrauen. Da kommt es zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass man sich dann in einem Bereich eher zu Hause fühlt, wo man denkt, es ist jetzt auf einer persönlichen Ebene auch ein Bereich, in dem man sich wohlfühlt, beruflich.
Wobei, würdest du das auch so sehen oder siehst du das anders? Ich glaube, das ist gar nichts NGO oder MPO, wie es auf Neudeutsch heißt, Spezifisches, sondern das ist auch in zwischen Geschäftspartnern, je wenn die Überschrift Vertrauen ist und professionelle Zusammenarbeit, dann passt das. Ich würde das gar nicht nur so im NGO-Bereich ansiedeln. Ja. Also ich verorte das eigentlich in allen externen Beziehungen, die man so sieht und vielleicht auch in allen internen.
Ja, also unterschreibe ich vollkommen. Die Frage ist halt nur im Profitbereich, jetzt wenn du das berufliche Umfeld siehst, sind schon Mechanismen drinnen, die, sage ich, von anderen Antrieben geleitet sind, teilweise. Das findest du im NPO-Bereich jetzt nicht so oft, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, diese schwarzen Schafe findet man überall, aber die Häufung ist eine geringere.
Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir eine relativ lange Verweildauer haben bei Organisationen wie Care Österreich und sicher auch bei anderen Organisationen. Jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, es geht nicht nur um Vertrauen, es geht auch um Emotionen. Und ich glaube, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen, vor allem die Älteren, können dem vielleicht auch was abgewinnen. Also ich bin sehr oft gefragt worden, naja, warum sind denn in den Spenderbriefen, in den sogenannten Mailings, warum kommen denn da immer Kinder vor und warum macht ihr das so emotional? Ist das notwendig? reden wir ein bisschen über dieses Thema. Ich hatte der Zeit meines Berufslebens eine sehr klare Antwort, weil ich bin Ethnologin, ich komme eigentlich nicht aus dem klassischen Marketing. Ich habe mir das angeeignet, was dann bei großen NGOs gebraucht wird und führe bis heute die Marketingabteilung von Care Österreich. Ich habe da eine ganz klare Antwort drauf. Was ist deine Antwort drauf?
Es ist zum einen, sage ich mal, muss man da die klare Trennlinie ziehen zwischen Agentur und Organisation oder NPO, weil die Richtlinien der unterschiedlichen Organisationen sind einfach teilweise diametral unterschiedlich. Und als Agentur ist man ausführendes Organ in dem Zusammenhang. Und es ist eine Gratwanderung, das muss man auch dazu sagen. So wie du es ansprichst, es ist einfach, es geht um Emotionen im Fundraising, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und jede Organisation muss für sich definieren, wo sind die roten Linien. Und die sind bei manchen, dass sie überhaupt keine Kinder mehr zeigen wollen. Und bei anderen, wo du dann Fotos siehst, wo du dir denkst, das ist eigentlich nicht zum Hinschauen, ja. Das ist das, wo wir als Agentur dann eher einschreiten und sagen, also einen Wegschaureflex sollte man in keinem Fall auslösen. Das ist natürlicher Menschenverstand, natürlich teilweise auch, um den es da geht. Aber es geht schon darum, auch zu zeigen, wie eine Situation sich darstellt. Ja, jetzt wenn man geht in zur Ukraine zurück oder in den Sudan oder Syrien, wo wir Krisen über viele Jahre haben, es geht schon darum zu transportieren, was passiert dort und was kann ich dahinter auch mit meiner Spende auslösen. Das heißt, auch die Lösung dazu zu haben. Ich brauche die Darstellung des Needs. Ja? Das heißt, wo ist ganz einfach der Bedarf da, etwas zu machen? Und da sind Bilder nun mal stärker als Worte. Wenn man sich anschaut, jetzt marketingseitig, die Studien, die Leute lesen ganz, ganz selten nur mehr ganze Texte, sondern Bild und Bildunterschrift ist eigentlich das, womit man jetzt durch ein Direct Mailing steuert, online, digital, genau das Gleiche, da braucht es ja noch viel weniger Text. Also insofern ist das ein wesentlicher Punkt, hier ein Augenmerk drauf zu legen und zu definieren, was kann ich und was will ich. Ja, es geht im Tierschutz genau das Gleiche. Ja. Da ist nur halt keine Lobby da, die sagt, ja, ich zeige jetzt nicht ein ausgemergeltes Pferd, das vernachlässigt wurde, wie die 6 anderen Pferde auch, die in dem Stall stehen. Ja, das ist von dem her vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Und da ist dann die Hemmschwelle auch geringer. Wiewohl man auch sagen muss, auch das wollen die Menschen dann nicht sehen, wenn es wirklich zu grausig wird und es gibt wirklich elende Sachen. Mhm. Aber das ist nicht etwas, was man in die Breite trägt. Es ist, wie gesagt, der Gratwanderung, um die es da geht.
Ja, also von dem Reglement von Care aus geht es in erster Linie um Authentizität. Das heißt, zu zeigen, was ist und aber immer, und das ist natürlich auch etwas, was jede Organisation in einem gewissen Rahmen definiert, die Menschenwürde zu wahren. Ganz wichtig ist, dass man einen informierten Konsent hat. Also bei Care gibt es eine globale Datenbank, da gibt es wirklich zu jedem Bild, das gezeigt wird, das Einverständnis der Eltern, denen wird erklärt, was damit gemacht wird, weil ich kann ja schnell eine Unterschrift bekommen, also es heißt der informierte Konsent. Und dass man sehr sorgfältig auch mit dem Storytelling umgeht. Aber ich würde sagen, wir zeigen einen Bruchteil von dem, was die Wirklichkeit hergibt, weil die Wirklichkeit ist so dramatisch furchtbar teilweise, dass man das ja gar nicht in Worte und Bilder fassen kann. Ich finde, dass auch öffentlich-rechtliche teilweise da schon Grenzen überschreiten, wenn man also wirklich tote Leute einfach wo liegen. Es ist so im Krieg, aber das sind eben genau die Debatten, die man immer führt und das muss dann jeder Verantwortliche und jede Verantwortliche mitentscheiden. Aber ganz wichtig ist, dass man weiß, dass es, und das ist jetzt nicht ein Marketing-Sprech, es macht wirklich einen Unterschied, ob man was tut oder nichts tut. Für Millionen Leute macht es jeden Tag den Unterschied. Und ich finde, das ist die feine Linie, die man vermitteln muss, weil ich würde ja niemand anschreiben, nur so, für irgendwelche Kosten. sondern man möchte ja wirklich einen Impact haben und muss den auch beweisen können. Ich sage immer, bei Care braucht man es nicht glauben, da kann man gehen und schauen. Und wenn wir was haben, sind es wirklich starke Regeln, aber die Wirksamkeit dessen, was man tut, jetzt ganz egal, ich vertrete halt Care, deshalb spreche ich jetzt nicht über Tierschutz oder über andere Organisationen, aber die Wirksamkeit, der Impact, den man hat, das ist das, was im Vordergrund steht. Und es ist nicht nur das Gefühl, ich ändere was, man ändert wirklich für viele Leute was. Das konnte ich mir unzählige Male in der Vergangenheit anschauen. Leider ist das für die Spender und Spenderinnen nicht möglich, weil oft denke ich mir, wenn die das sehen würden, was das bewirkt, das ist viel mehr, als man glaubt. Ja. Wenn man mit relativ wenig relativ viel tun kann.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die und es ist halt auch immer leicht gesagt jetzt von der Spenderinnenseite, dass es das nicht braucht und ich spende trotzdem. Wir sehen natürlich, dass das ja wohl ein Unterschied ist einnahmenseitig, wenn ich hier an die Grenze herangehe mit der Emotionalität. Das ist etwas, wo ich eben gesagt habe, es ist eine Gratwanderung. Drüber sollte man nie gehen, eben aus Grundeinstellung. Mhm. Aber in manchen Bereichen sieht man halt ganz einfach, dass es wirksamer ist, wenn ich auch die Notlage zeige in irgendeiner Form. Und ich meine, aktuell sind wir so, dass viele Organisationen ja auch nicht mehr mit Echtbildern arbeiten, sondern wirklich KI-Bilder zum Einsatz kommen, das auch ausgewiesen ist, damit man eben die Menschenwürde auf die Art und Weise auch schützt. Kann man auch halten davon, was man will. Aber es ist zumindest, damit man sich vorstellen kann, wie ist denn so eine Situation? Darum geht's de facto.
Also ich möchte das auch bei anderen Organisationen nicht bewerten, aber ich kann wirklich glasklar sagen, bei Care werden keine Menschenbilder und auch sonst keine Bilder, die wir im Fundraising verwenden, generiert, weil wir schon das zeigen wollen, was wirklich ist. Zu abstrakt ist es nicht. Wie gesagt, ich möchte das nicht werten, nur bei Care machen wir das nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, was es braucht und auch sehr viel Einblick, finde ich, gewährt, wie komplex die Debatten sind, weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, so, jetzt machen wir einen Spenderbrief und dann läuft das schon. Ich glaube, das zeigt unsere Auseinandersetzung, zeigt auch, wie wirklich komplex die Thematik ist und was man alles beachten muss, wenn man als eine Good Governance auch hat im Fundraising, weil die schnellen Erfolge, das ist schön, aber es ist ein ultralanger Marathon. Wir haben 4 Jahre Krieg in Syrien, wir haben über 10 Jahre über 4 Jahre Krieg in der Ukraine, wir haben über 10 Jahre in Syrien, zumindest noch eine konfliktive Situation. Das heißt, wir sehen, dass die Tendenz geht, dass wir wirklich besonders die menschengemachten Krisen über Jahre begleiten. Und da ist es halt wichtig, dass man einen Marathon läuft und nicht nur ein schnelles Ergebnis hat, weil der Bedarf steigt eigentlich mit jedem Jahr, in dem Menschen in einer konfliktiven oder Kriegssituation leben. Sprechen wir auch, jetzt haben wir schon über die kritischen Teile vom Fundraising gesprochen, sprechen wir auch über die Verwaltung. Das ist ja auch etwas, was wirklich wichtig ist, weil natürlich ist es nicht so, dass wir alles, was wir hier tun, kostenlos bekommen. Das wäre völlig illusorisch, das geht natürlich nicht. Aber die sparsame Verwendung der Mittel, das ist sicher auch etwas, womit ihr auch als Dienstleister doch für vorwiegend Organisationen sehr konfrontiert seid, oder?
Ja, da ist keine Frage. Das ist ganz einfach das Thema, das wir ganz am Anfang schon mal ganz kurz hatten. Es geht halt darum, auch als Agentur, die im Direct Marketing da ist, gibt's für uns mit der Ausrichtung, die wir haben, eine gewisse Größe an Organisation, die ideal ist in der Zusammenarbeit für beide Seiten, kostennutzenseitig. Weil bei Organisationen, sage ich mal, die vielleicht 2.000, 3.000 Spenderinnen haben, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis mit einer Agentur wie mit uns zusammenzuarbeiten schwierig. Weil es gibt verschiedene Basiskosten, die sind gleich groß, wie wenn ich als Organisation 30.000 oder 50.000 Spenderinnen habe. Und das ist genau das Thema. In der Range bewegen wir uns, also so von 10.000, 15.000 aktive Spenderinnen bis eben, das geht hinauf, 70.000, 80.000 und teilweise vielleicht sogar darüber dort und da. Bei ganz großen Organisationen kann es Sinn machen, das Fundraising komplett im Haus zu haben. Weil man muss sich man muss sich anschauen jetzt an Kosten, was verursache ich und wie abhängig werde ich als Organisation von einzelnen Mitarbeiterinnen auch. Mhm. Ja, es ist ganz egal, ob es um die Datenbank geht, wo es dann halt nicht darum geht, dass nur eine Person da ist, da müssen dann zwei, zumindest drei Personen da sein, die eine Datenbank bedienen können mit allem, was dazugehört. Und so gibt es natürlich in allen anderen Bereichen auch. Und das ist tendenziell sogar komplexer geworden, wenn man das ganze digital Fundraising hernimmt. Da gibt es so viele Gleise, auf denen dieser Fundraising-Zug jeweils fährt, wo es einfach nicht geht, dass ich mir für jeden dieser Bereiche Spezialisten in irgendeiner Form hole. Und das ist genau der Punkt, wo das natürlich als Agentur leichter ist, dann diese Spezialistinnen zu haben für die verschiedenen speziellen Anwenderfälle, weil ich es natürlich für mehrere unterschiedliche Organisationen einsetzen kann. Und da kommt es genau dahin, jetzt ökonomisch muss es Sinn machen für alle Beteiligten. Das ist das, was du vorher gesagt hast. Da muss ich mir die Frage stellen, macht es einen Sinn, intern eine Fundraising-Abteilung zu haben mit 8, 9, 10 oder noch mehr Personen? Oder macht es Sinn, das klein zu halten mit vielleicht 3 Leuten oder 4 Leuten und dafür eben gewisse Bereiche auszulagern? Und da ist die Tendenz an und für sich generell, gerade bei den Organisationen, die so mittlerer Größe sind, zum Auslagern da. Schwierig ist es, den umgekehrten Weg zu gehen. Wenn ich das im Haus habe, alles, dann den Schritt zu gehen und sage, ich lagere es jetzt aus, ich hole eine Agentur, eine externe als Partner herein, weil da geht es dann um Themenbereiche, wie das, dass man sich von Mitarbeiterinnen und Kolleginnen trennen muss, was im NGO-Bereich kein einfaches Unterfangen ist. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Ja.
Ist überhaupt kein einfaches Unterfangen und ich stehe nicht anheim zu sagen, dass wir bei CARE die Variante schon vor vielen Jahren uns entschieden haben, dass wir unseren eigenen Staff so schmal wie möglich halten, also wirklich sehr schmal und dafür mit verschiedenen externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Und wir sind aber auch wirklich ökonomisch geführt und das müssen wir auch sein, weil wir werden ja für jeden Schritt, den wir tun, und das meine ich gar nicht als Beschwerde, geprüft, auditiert, weil anders qualifizieren wir uns gar nicht, dass wir EU-Gelder oder Regierungsgelder verarbeiten dürften. Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich aber gerne noch ein kleines Beispiel bringen, weil das ist mir schon ein wichtiger Punkt, den ich auch oft sehe, wenn ich zu Vorträgen eingeladen bin, dass Leute dann glauben, es braucht enorm viel, um etwas zu verändern. Das stimmt schon, aber es geht, wenn es smart gemacht ist, kann auch ein relativ kleiner, auch ein institutioneller Beitrag wirklich helfen. Und wenn man einer Organisation vertraut wie CARE, dann hat man sowieso einen Multiplikator, weil jeder Euro wird vervielfacht, den wir an Privatspenden kriegen, eben weil wir auch mit großen Geldgebern zusammenarbeiten. Ganz kleiner Mini-Exkurs zu einem der letzten Podcasts kann ich nur sehr empfehlen, mit dem Generaldirektor von ECHO in der Vorwoche. Der hat gebrachtes Beispiel, und du weißt ja sicher auch, die humanitäre Hilfe ist nicht unter Druck, die zerfällt in weiten Teilen. Also wir können sagen, dass die Hälfte dessen, was weltweit für humanitäre Hilfe zur Verfügung steht, nur mehr über ist. Das heißt 50%, der Bedarf ist steigend. Die Rohingya in Bangladesch haben lange haben wir die auch unterstützt. Da braucht es immer viele Institutionen, viele Organisationen, viele Geldgeber, das ist so eines der größten oder das größte Flüchtlingslager in Bangladesch. Und er hat gesagt, da war eine kleine ECHO-Intervention. Das kann dann wirklich sehr klein sein. Und da haben sie gemacht, dass die Leute sich Öl kaufen können und Flüssiggas zum Kochen, weil alles abgeholzt wurde rund um diese Flüchtlingslager. Ich habe die selber mehrfach besucht und diese Erdrutsche, und das haben immer diese mühsam aufgebaute Infrastruktur kaputt gemacht. Innerhalb von einem Jahr mit dieser Intervention, mit einer kleinen Spende, wo man wirklich sowas wie Flüssiggas zum Kochen kaufen kann, waren die Hügel grün, befestigt und sind nicht mehr durch die Gegend gerutscht. Ich sage das so, weil auch wenn wir heute viel weniger Geld zur Verfügung haben, es ist immer noch nicht sinnlos. Und wir haben es kann jeder entscheiden, warum er spendet und auch jeder Staat, warum er sich engagiert. Aber es geht nicht nur um Solidarität. Es geht auch um internationale Interessen, um internationale Zusammenarbeit. Und es geht auch darum, dass wir sind immer in Europa, finde ich, so stolz auf die humanitären Prinzipien. Das sollten wir aber nicht nur im Papier haben, die sollten wir auch ins Leben bringen, oder?
Ja, ich meine, vor allem, da ist die Politik echt gefordert, muss man ganz klar sagen, weil ich meine, wenn man die humanitäre Hilfe, die internationale humanitäre Hilfe anschaut, da hat sich natürlich schon enorm etwas gewandelt, seit USAID zerschlagen wurde de facto, weil ja da viele Projekte einfach mitgehangen sind. Und natürlich gehen solche Sachen auch über einen Zeitraum, dass jetzt die Auswirkungen vielleicht noch nicht so spürbar sind. Aber wenn man sich nur das Thema AIDS hernimmt, auch in dem Zusammenhang, da, man weiß es nicht. Es gibt Studien in die eine wie in die andere Richtung, was das in 5 Jahren oder in 10 Jahren für eine Auswirkung hat, wie wir dann wieder mit einer Krise in dem Zusammenhang konfrontiert werden. Es gibt, durch manche Dinge kann man durchtauchen vielleicht, ja, auf die Art und Weise. Aber das sind ein paar, das sind ein paar Themen im Hintergrund, die uns noch verdammt stark beschäftigen werden in der Zukunft. Und das ist einfach der Punkt, wo man schauen muss, wie geht's jetzt auch als Europa oder als Österreich, was man da dagegen setzen kann. Also es ist, ich sag, politisch auch in Europa nicht ganz einfach mehr an vielen Stellen, weil einfach der Fokus nicht dort ist. Ja, der Fokus ist in den einzelnen Ländern, weil einfach auch spürbar ist, dass es dort schwieriger wird. Und das ist das, womit wir konfrontiert sind oder womit eine Organisation wie CARE im Speziellen konfrontiert ist. Ja.
Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Dieser Podcast ist auch ein Ausdruck dieses Gesprächsforums, wo man wirklich auch hinter die Kulissen einer großen Organisation wie CARE schauen kann. Und ihr hört es ja jedes Mal im Outro, dieser Podcast ist gesponsert seit Beginn und ist ein wichtiger Beitrag zum entwicklungspolitischen Diskurs, aber natürlich nicht nur. Ich möchte jetzt zum Schluss auch noch kurz auf deine persönliche Situation, ich weiß gar nicht, wie ich es elegant ansprechen soll, weil ich da auch ein bisschen sensibel bin. Du setzt dich ja jetzt in dem Sinn nicht zur Ruhe, aber du gehst jetzt in Pension, oder? Kann man so sagen?
Ja, also es geht sich alterstechnisch noch nicht ganz aus, es ist ein Jahr früher. Aber wir haben intern in der Agentur halt umstrukturiert, externen Partner reingeholt. Das heißt, ich habe die Mehrheit verkauft mit der Claudia Gallhofer, die da Mitgründerin war auch. Und der Prozess läuft seit mehr als 4 Jahren mittlerweile. Und es gibt seit 1,5 Jahren 2 neue Geschäftsführerinnen. Und die sind beide schon sehr lange da, kennen auch die Grundlagen, und der ganze Prozess hat sehr, sehr gut funktioniert mit allem, was dazugehört. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn Sie denken, die Doris und die Franziska, die jetzt Geschäftsführerinnen sind, dass es Zeit ist hier, dass ich auch aufhöre, dann sollen Sie das sagen. Und ich möchte das Recht auch haben, es von meiner Seite aus zu sagen. Und das war ganz einfach der Zeitpunkt, wo ich im Spätherbst letzten Jahres gesagt habe, dass das Mitte des Jahres 26 aus meiner Sicht so sein kann. Das ist dann noch einmal irgendwie tief Luft holen natürlich.
War das schwierig, das Ganze?
Ich habe noch nie ein Problem gehabt, wirklich loszulassen bei Dingen, die ich gemacht habe. Also insofern, natürlich ist es irgendwo ein Kind, das man jetzt knapp 15 Jahre groß gemacht hat und begleitet hat. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch wohl in dem Zustand, wie er jetzt ist, weil ich sehe, das passt von den gesamten Rahmenbedingungen. Ich glaube auch nicht, dass der Kontakt komplett abreißen wird. Also ich habe noch eine Beteiligung, die da ist. Die beiden neuen Geschäftsführerinnen sind auch beteiligt, beide. Das heißt, von dem her gibt es einiges an Bindung. Und persönlich, ich bin jetzt im Aufsichtsrat des WWF Österreich, werde noch bei einer zweiten Organisation in eine Vorstandsposition gehen. Das heißt, das ist halt ehrenamtlich dann etwas zurückgeben, wovon man einfach auch überzeugt ist, dass es Sinn macht. Und das ist das Schöne, wo man wieder ganz am Anfang sind, nämlich warum man denn dann ins Fundraising geht oder was es dann in irgendeiner Form auch ausmacht, Fundraiser zu sein.
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Für meine persönliche Zukunft? Ich habe jetzt deutlich mehr Zeit und werden wir sehen, wie meine Frau damit umgeht. Wobei ich schon in einem Prozess drinnen bin jetzt damit. Ich arbeite nur mehr 3 Tage die Woche seit einem Jahr. Und das heißt, das ist ein langsames Ausgleiten. Ich wünsche mir, dass ich einfach irgendwo den Sport auch wieder intensivieren kann, weil das ist dann schon was anderes, wenn man wirklich jeden Tag in der Woche Zeit hat, auch irgendwas zu tun. Das ist etwas, wo ich herkomme und wo ich mich auch nach wie vor zu Hause fühle. Reisen ist ein Thema. Und ja, ich meine, die Verantwortung dann in einzelnen Organisationen auch über Funktionen zu haben, ist auch etwas, was mich mit Sicherheit erfüllt. Gerade beim WWF schließt sich für mich ein Kreis, weil dort bin ich in den NPO-Bereich hineingetaucht. Und da bin
da
ich.
Da gehst du jetzt auch wieder hin als
Aufsichtsrat. Da bin ich auch jetzt schon seit Oktober, ja.
Sehr gut. Dann wünschen wir dir als Care Österreich wirklich alles, alles Gute für die neue Lebensphase. Man weiß ja nie, was noch alles kommt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, auf die weitere Zusammenarbeit mit einem vertrauensvollen Partner, der Fund Office, die nicht nur ökonomisch Sinn macht, sondern uns auch inhaltlichen Input gibt, der unheimlich wichtig ist. Und naja, wie immer am Ende eines Podcasts freue ich mich auf nächste Woche, weil dann hören wir uns alle wieder. Unser Gast heute, Georg Tuit, danke, dass du bei uns warst.
Alles danke Liebe. Für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.